Auf einer Skala von 1 bis 10, wie leicht fällt dir Vertrauen? 10 ist so, gar kein Problem, bin ganz schnell im Vertrauen. Und 0 ist so das Misstrauen per se. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie leicht fällt dir Vertrauen? Vielleicht lang. Ihr müsst es nicht sagen. Aber okay, jemand möchte sich outen und sagt 3. Möchte jemand? Wer bietet mehr? Wer bietet weniger? Da will jemand gleich differenzieren. Das ist auch gut. Vielleicht landest du bei einer 3, weil du sagst, mir fällt das gerade nicht so leicht. Vielleicht sagst du aber auch, es fällt mir eigentlich momentan nicht schwer zu vertrauen und hast dir innerlich irgendwo so eine solide 8 gegeben. Und vielleicht sagst du, das kommt doch jetzt wirklich drauf an, warum diese pauschalisierenden Fragen? Und was heißt denn auch schon Vertrauen? Ich habe in dieser Woche in einer alten Kiste gekramt, die in meinem Keller steht. Und das hatte einen besonderen Grund. Ich habe nach alten Erinnerungen gesucht und dann fiel mir ein, dass meine Mutter mir vor 5 Jahren, als ich nach Frankfurt gezogen bin, so eine alte Kiste mitgebracht hat und gesagt hat, die nimmt bei mir im Keller Platz weg und ist aus deiner Jugendzeit, nimm die doch jetzt mal in deinem Keller. Und ich habe gar nicht reingeschaut, weil ich so dachte, keine Ahnung, was da drin ist, und habe die einfach so in meinen Keller gestellt. Und jetzt diese Woche muss ich dran denken und habe sie ausgepackt und habe diesen Stein gefunden. Neben 100.000 anderen Sachen, die ich als Teenager gesammelt habe und Tagebucheinträgen. Ich bin sicherlich die Einzige im Raum, die bei alten Tagebucheinträgen errötet und denkt, was hat sie sich gedacht? Und ich habe diesen Stein gefunden. Und auf diesem Stein steht Just Trust drauf. Ich bin Anfang 20, als ich auf einer Freizeit, wo ich war, diesen Stein mit diesem Motto versehe. Und wir sollten einfach ein Motto oder eine Erfahrung mit Gott, die wir in dieser Zeit gemacht haben, als Learning auf so einen Stein schreiben. Und dann lag er lange in meinem Zimmer und in den letzten Jahren halt in dieser Kiste. Und ich hatte vergessen, dass ich das als Motto überhaupt aufgeschrieben hatte. Just Trust. Man könnte das ja mit Vertrau einfach übersetzen. Und dann dachte ich so, ich hätte mir bei dieser Skalenfrage als Jugendliche vermutlich so eine 4 gegeben. Ich hatte als junge Frau ganz große Zweifel daran, dass mein Leben gut werden könnte, gut werden würde. Und auch insgesamt bin ich nicht eine Person, die sich da schnell eine 10 gibt, sondern so dieses Gefühl von, ich weiß nicht, ob das Leben es gut mit mir meint. Ich weiß nicht, ob das irgendwie in meiner Zukunft schön wird, sondern eher so ein bisschen dieses Worst-Case-Szenario, so dieses, was könnte alles Schlimmes passieren in meinem Leben, stärker durchdenke, als mir eine positive Zukunft aufzumalen. Aber die Frage ist ja, kann man sich das so selbst zusprechen? So, vertrau doch einfach. Kann man sich das selbst so zusprechen? Kann man das anderen zusprechen und sagen, ja, du musst einfach vertrauen? Und vielleicht habt ihr das auch schon erlebt, in Situationen, wo ihr dachtet, okay, mir geht's wirklich nicht gut, ich leide gerade. Und dann sagt eine Person, ja, du musst auch einfach vertrauen. Also das ist vieles, aber nicht unbedingt hilfreich. Ich möchte euch kurz dazu einladen, mal zu überlegen, wem du vertraust. Wer sind 3 Personen in deinem Leben, denen du vertraust? Wenn du was zum Schreiben mit hast, schreib gerne mal 3 Namen auf, wo du sagst, den Personen vertraue ich. Und wenn du nichts zum Schreiben dabei hast, kannst du einfach kurz eine mentale Notiz machen und sagen, diesen 3 Personen vertraue ich. Wem sind sofort drei Personen eingefallen? So, einige Hände gehen hoch. Wer überlegt noch? Und wer würde sagen, da müsste ich jetzt wirklich länger überlegen, um drei Personen aufzuschreiben, denen ich vertraue? Okay, danke euch. Wer sind drei Personen, denen du vertraust? Allgemein gilt so die Regel, wir vertrauen Menschen, von denen wir der Auffassung sind, dass sie uns wohlgesinnt sind. Die drei Personen, die ich in der Vorbereitung aufgeschrieben habe, die wollen definitiv Gutes für mich. Ich vertraue ihnen, weil ich ihnen ihre Aufrichtigkeit abnehme, weil ich sie für glaubwürdig halte, weil sie mir integer erscheinen und das auch schon mit ihnen erlebt habe, erfahren habe. Und dann müsste man ja aber nochmal differenzieren und näher hinschauen und sich eigentlich fragen, ja, Vertrauen hinsichtlich was? Ich vertraue diesen drei Personen, habe ich dann gemerkt, hinsichtlich dessen, dass ich mich bei ihnen geborgen fühle, dass sie mir guten Rat geben in Hinsicht darauf, wer ich bin, fühle mich da in meiner Identität wahrgenommen und anerkannt. Ich vertraue diesen drei Personen aber nicht im Hinblick auf meine Vespa, wenn die kaputt geht, weil da haben drei gar keine Ahnung von. Ich vertraue den dreien auch nicht in Hinsicht Dating-Ratschlägen, weil die geben keine guten Dating-Ratschläge. Wir müssen also überlegen, wenn wir sagen, wir vertrauen, ja, wem vertrauen wir eigentlich und warum? Und wenn ich gerade so sage, ja, einfach vertrauen, dann müssen wir doch sagen, ja, was ist denn die Grundlage dessen, dass man einfach vertrauen kann? Weil die Basis für Vertrauen braucht ja Gründe. Es braucht irgendwie eine Glaubwürdigkeit, irgendetwas, woran man sich festhalten kann, um zu sagen, ja, ich vertraue dir. Das Wort Vertrauen ist in der deutschen Sprache seit dem 16. Jahrhundert bekannt und es geht auf den althochdeutschen Begriff Vertrauen zurück. Und der kommt wiederum aus dem gotischen Begriff Trauern und diese Wortgruppe rund um Trauern hat mit dem Begriff Treue zu tun. Claudia hat schon in der Herführung gesagt, das Wort Vertrauen wird im Griechischen, was uns im Neuen Testament begegnet, mit Glaube oft sogar gleichgesetzt. Treue und Vertrauen und Glaube wird damit Pistis wiedergegeben, dem griechischen Wort dafür. Im Lateinischen das Wort Fides, auch für Glauben. Und so merken wir, das Wort Vertrauen hat eine enge Verbindung und steht aber auch in diesem Spannungsfeld von Glaube und Treue. Ich vertraue dem, der mir treu ist, weil er ja schon bewiesen hat, dass er da ist, dass er für mich ist, dass er mich sieht. Und wenn man dann vielleicht auf andere Aspekte eingeht, dann könnte man sagen, ich vertraue dem, der treu ist, in dem, was er über sich sagt oder gegenüber den Kompetenzen, die diese Person mitbringt. Ich finde es spannend, wenn man das Wort im Deutschen eben anguckt, Vertrauen. Das Wort Trauen legt uns ja auch nahe, dass dazu etwas Überwindung gehört, also ein Wagnis ist. Vertrauen braucht man ja eigentlich nicht in Situationen, in denen man sich sicher fühlt. Wenn eh schon alles klar ist, wenn eh schon alles sich ganz gut ergibt, wird ja eigentlich nicht Vertrauen gebraucht. Vertrauen ist per Definition dann nötig, wenn ich in einer vordergründig unsicheren Situation bin oder ein risikohafter Ausgang einer Sache wahrscheinlicher ist. Wir spüren also, just trust, vertrau einfach, kann nicht einfach so im luftleeren Raum ein Gedankenspiel sein, weil es braucht Gründe zum Vertrauen, es braucht eine Adresse zum Vertrauen und es braucht auch dieses Wagnis oder diese Entscheidung, ich möchte auf Vertrauen, ich kann hier auch vertrauen. Ich habe zu Beginn gefragt, wie leicht es euch fällt zu vertrauen und das kann aufgrund von euren unterschiedlichen Situationen und Lebensphasen, aber auch Sehnsüchten und Wünschen ganz unterschiedlich aussehen und sich ganz unterschiedlich anfühlen. Und da bringen wir Jede von euch bringt da schon ihre eigene Geschichte mit. Wie wir im Hinblick auf ein Grundvertrauen oder ein Urvertrauen uns entwickelt haben, wie welche Persönlichkeit wir mitbringen und auch welche Erfahrungen wir schon gemacht haben. Mich hat vor ein paar Wochen eine Begebenheit sehr beschäftigt. Und zwar ist es die Situation, als die Bischöfin Marion Buddy ihren letzten Punkt bei der Predigt einführt, die sie bei der Amtseinführung des amerikanischen Präsidenten hält. Und sie sagte: Im Namen Gottes bitte ich Sie, sich der Menschen in unserem Land zu erbarmen, die jetzt Angst haben. Die Bischöfin bittet den Präsidenten um Nachsicht, um Sorgfalt, um Verantwortung in seinem Amt, denen gegenüber, die jetzt Angst haben. Es war eine Bitte um Erbarmen, und ein aufgebrachter Präsident, der am Tag darauf eine Entschuldigung für die Worte der Bischöfin einfordert, und dann eine Bischöfin, die daraufhin wieder antwortet: Ich werde mich nicht dafür entschuldigen, dass ich um Gnade für andere bitte. Und es sind Worte, die gingen vor ein paar Wochen um die Welt. Die sorgten bei manchen für Empörung, was ich diese Frau bitte erlaube gegenüber dem Präsidenten. Und bei anderen wiederum löste es Hoffnung aus, dass jemand in unsicheren Zeiten, auch in Zeiten von Angst, seine Stimme erhebt und an die Glaubwürdigkeit und Vertrauenswürdigkeit des Amtes eines Präsidenten appelliert. Menschen haben Ängste, Menschen haben Nöte, Menschen haben Sorgen, und dafür muss man nicht über den Atlantik schauen, sondern sie begegnen uns ja auch in unserem eigenen Land. In unserem Land häufen sich Ängste um Terror. Es häufen sich Ängste auch um die Zukunft, aber vielleicht auch um ganz persönliches Erleben in eurem Alltag, in eurem Umfeld, neben persönlichen Tragödien vielleicht auch eigene Wünsche und Sehnsüchte. Wir leben in ungewissen Zeiten, wir leben auch in schwierigen Zeiten, und damit meine ich nicht, dass Zeiten zu anderer Zeit leichter waren. Vielfach waren sie sehr wahrscheinlich von äußeren Faktoren auch schwerer, aber zu den Zeiten haben wir halt nicht gelebt. Und wir leben in ungewissen, in schwierigen Zeiten, weil wir eben auch nur das Jetzt als Referenzpunkt haben. Wie sehen deine schwierigen Zeiten aus gerade? Wie sehen deine Ängste gerade aus? Und worin würdest du persönlich sagen, fällt dir Vertrauen gerade schwer? Worin fällt dir Vertrauen schwer? Vielleicht ist es eine konkrete Überforderung in deinem Alltag gerade. Vielleicht ist es ein Thema mit Gott, das du schon ganz lange hast. Vielleicht sind es auch Ängste in deinem Leben. Vielleicht gehen sie aber auch über dich hinaus. Angst ist ein menschliches Gefühl, das wir alle schon erlebt haben. Und diese Aussage ist so banal, wie sie tief ist. Ich hatte als Kind Angst vor der Dunkelheit und wollte immer, dass meine Eltern so einen Spalt von der Tür offen lassen, damit ich das Licht im Flur sehen kann. Und dann kann man lernen, wenn man aufwächst, die Dunkelheit ist nicht an sich böse. Und man kann lernen, es gibt unbegründete Ängste. Anders ist es, wenn eine Angst sich auf ein Scheitern bezieht oder man die Erfahrung schon gemacht hat, da ist was passiert, und wenn ich das wieder tue, dann könnte das Gleiche nochmal passieren. Es gibt persönliche Ängste und Sorgen in dir, die sind für andere Menschen gar nicht einsehbar. Ihr seht von dort aus, wo ihr sitzt, nicht meine tiefsten Ängste, würde ich jetzt euch mal unterstellen. Es gibt aber auch Ängste einer gemeinsamen Gruppe, weil sie vielleicht in der Minderheit ist, weil sie vielleicht bedroht wird durch verschiedene Faktoren. Und es gibt darüber hinaus Existenzängste, die Menschen verbinden, egal wo sie leben, egal zu welcher Zeit, egal mit welchem Hintergrund. Alle Menschen wünschen sich eine gute Zukunft für ihre Kinder. Alle Menschen wünschen sich, dass ihre Kinder es einmal gut und sicher haben.
Zum Beispiel diese Angst meiner Eltern oder auch diese Sorge hat meine Eltern damals nach Deutschland kommen lassen. Und mir scheint, das Leben ist aus einem Stoff gestrickt, der auch sehr viele Ängste zulässt und oder durchlässt. Und Ängste erzeugen in uns eine Energie und diese Energie muss irgendwo hin. Und manche Ängste haben aber auch eine Schutzfunktion. Die sagen uns, du musst hier gerade weg, du musst aufpassen, da passiert etwas. Angst kann auch hilfreich sein. Sie kann so hilfreich sein wie ein Warnlicht im Auto, das anzeigt, dass es irgendwo ein Problem gibt. Und Angst kann aber auch so übermächtig werden, dass sie sich an das Steuer in deinem Leben setzt und die Regie übernimmt. Und dann gehen wir unterschiedlich mit diesem Gefühl um. Es gibt Menschen, die beschwichtigen Ängste und Schwierigkeiten immer. So, alles nicht so schlimm, ist doch ganz nett heute. Ich habe selber Familienmitglieder. Wenn irgendwas schlimm ist, wollen die das immer so ganz schnell wegdrücken. Kleine reden, wenn ein Kind weint, am besten ablenken. Hör auf zu weinen. So gehen manche Leute mit Dingen um und andere, die befeuern das immer. Die sagen mal, oh, es wird noch viel schlimmer und hast du das schon gehört? Und da ist man kaum wach, haben Leute schon Untergangsszenarien am Start. Ängste können sich anstauen, Ängste können sich auftürmen. Ängste und Sorgen können zu einem unüberwindbaren Berg in unserem Leben werden, der sich anfühlt, als würde er einem die Luft zum Atmen rauben. Das deutsche Wort Angst kommt aus dem mittelhochdeutschen Angust, was so viel wie Enge bedeutet. Und manchmal spürt man das vielleicht, dass wenn man sich sorgt, dass wenn man Schwierigkeiten empfindet, dass sich etwas in einem verengt. Und die Angst hat diese Eigenschaft, dass sie uns einengt, dass sie uns die Perspektive auf das Morgen klein hält, dass sie sich so anfühlt, als würde die Welt sich irgendwie so verkleinern und ich sorge mich hier um meinen ganz kleinen Kosmos. Die Sicht nach vorne wird versperrt und es fühlt sich an, als sei ich ohnmächtig oder überfordert. Der koreanische Theologe Byung-Chul Han schreibt über die momentane Zeit, das weit verbreitete Klima der Angst erstickt den Keim der Hoffnung. Mit Angst macht sich eine depressive Stimmung breit. Das weit verbreitete Klima der Angst erstickt den Keim der Hoffnung und mit Angst macht sich eine depressive Stimmung breit. Während man das vielleicht in seinem persönlichen Umfeld mehr oder weniger spürt, zeigen auch Statistiken über Perspektiven gerade junger Menschen in unserem Land dieses Gefühl. Und schwierige Zeiten lassen Ängste und Sorgen aufkommen, aber Vertrauen braucht ja Hoffnung. Ich habe mich in den letzten Monaten viel mit dem Psalm 121 beschäftigt und den habe ich für heute Abend auch mitgebracht. Und dieser Psalm beginnt mit den Worten, ich schaue hinauf zu den Bergen. Woher wird mir Hilfe kommen? Ich schaue hinauf zu den Bergen. Woher wird mir Hilfe kommen? Eine Frage, die die Menschheit seit Jahrtausenden kollektiv als Ausdruck verwendet, um zu sagen, ich fühle mich irgendwie hilflos. Ich fühle mich vielleicht auch überfordert. Ich fühle mich irgendwie klein. Und woher kommt mir jetzt die Hilfe? Habt ihr euch schon mal gefragt, warum er eigentlich hoch zu den Bergen schaut? Ist es ein Versuch, so ein Selbstversuch zu sagen, mein Blick hat sich verengt auf meine Sorgen und Nöte und ich schaue mal wieder in die Größe, in die Weite und gucke nach oben? Ist es vielleicht auch ein Ausdruck von, ich fühle mich überfordert oder ich fühle mich irgendwie fragil, ohnmächtig, so wie man sich in den Bergen manchmal, fühlt, ob der Gewalt und Großartigkeit der Natur. Oder entspricht dieser Ausdruck, ich schaue hoch zu den Bergen, weil ich mir vielleicht genau von da Hilfe erwarte. Irgendwo muss doch Hilfe herkommen und sie muss doch von irgendwie einer Macht oder einer Naturgewalt kommen. Zu der damaligen Zeit hatten manche Religionen in den Bergen so Tempelstätten, in denen gesagt wurde, da wohnten Gottheiten. Und vielleicht knüpft er an so eine Idee an von irgendwoher muss doch Hilfe kommen und irgendwie erwartet die Welt, dass sie von den Mächtigen kommt aber scheinbar kommt sie nicht daher. Aber das sagt uns der Psalmist auch nicht, warum er da hinschaut, aber er fragt sich, woher kommt mir Hilfe? Und ich vermute, jede in diesem Raum hat sich in Zeiten von Schwierigkeiten, Ängsten und Nöten schon mal die Frage gestellt, und jetzt? Was mache ich damit? Wie geht Vertrauen, wenn es mir so geht? Wie geht Vertrauen, wenn ich es gerade nicht fühle und nicht kann und eben nicht weiter weiß? Wir alle leben zum ersten Mal. Dafür gibt es ja in unserem eigenen Leben keine Erfahrungswerte, wie es sich für mich anfühlt, aufzuwachsen, erwachsen zu werden und Leben zu gestalten. Der Psalmschreiber beantwortet sich seine eigene Frage in den nächsten Zeilen und er schreibt: Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Das eine besticht mit einer ganz schlichten Klarheit. Meine Hilfe kommt vom Herrn. Ein ganz klares Bekenntnis. Er sagt, meine Frage nach Hilfe, die kann nur eine bleibende Adresse haben. Es muss der lebendige Gott sein, es muss der lebendige Herr sein, der mir Hilfe gibt. Anders kann ich es mir nicht vorstellen. Aber es ist ja eben nicht einfach nur ein Gott neben anderen, sondern er bekennt, es ist der Gott, der Himmel und Erde gemacht hat. Der Gott, der von Anfang an bis zum Ende diese Erde mit allem, was zu ihr gehört, im Blick behält. Er setzt sein Vertrauen auf denjenigen, der sich ja schon in der Geschichte mit seinen Menschen bewiesen hat, dass er in Notsituationen hilft. Und das Flehen um Hilfe und die Antwort Gottes zieht sich wie ein roter Faden durch die Bibel. Er hilft, wo Menschen um Hilfe bitten. Wir kennen vielleicht die Geschichte oder lesen sie im zweiten Buch der Bibel, wo die Israeliten in Ägypten unter Unterdrückung leiden und sie schreien um Hilfe und Gott schickt eine Rettung, um sie in die Freiheit zu führen. Er versorgt Hungrige mit Essen. Er erhört das Gebet um Nachkommenschaft, da wo Leute darunter leiden. Und ultimativ schickt er Jesus als den Erlöser in diese Welt, der ultimativ die Antwort gibt als Hoffnung. Die Bibel, aber auch die Kirchengeschichte, sind voller Zeugnisse von Menschen, die in ihrer Not zu Gott riefen und diese auf unterschiedlichste Art und Weise erfahren haben. Die Antwort, könnte man also sagen, ist relativ schlicht. Er setzt sein Vertrauen auf Gott, auf den einen, der alles im Blick behält, auf den einen, der in allem Chaos den Blick fürs große Ganze behält und der auch dich und mich im Blick behält. Auf diesen Gott setzt er sein Vertrauen. Und dann liest man so weiter in dem Psalm und spürt, irgendwie gibt es eine ganz schlichte Antwort und gleichzeitig klingt es doch interessant, wie diese schlichte Antwort so weitergeführt wird. Weil dann heißt es weiter, der Herr wird nicht zulassen, dass du fällst. Und man denkt sich so, bin aber auch schon gefallen. Er, dein Beschützer, schläft nicht. Okay, fühlt sich manchmal nicht so an. Ja, der Beschützer Israels schläft und schlummert nicht. Der Herr gibt auf dich Acht. Er steht dir zur Seite. Er bietet dir Schutz vor drohenden Gefahren. Tagsüber wird dich die Sonnenglut nicht verbrennen. Jeder hat schon mal einen Sonnenbrand bekommen. Und in der Nacht wird der Mond dir nicht schaden. Ja, das habe ich schon noch nicht erlebt. Der Herr schützt dich vor allem Unheil. Er bewahrt dein Leben. Er gibt auf dich Acht, wenn du aus dem Haus gehst und wenn du wieder heimkehrst. Jetzt und für immer steht er dir bei. Da gibt es so eine schlichte Antwort am Anfang. So eine ganz klare, ganz gewaltige, ganz tiefgehende. Und dann hat man so das Gefühl, es wird so ein bisschen erklärt, wiederholt. Und man empfindet es so, als würde der Psalmschreiber sich selber das gerade ins Hirn, ins Herz schreiben wollen. Nein, wenn Gott Herr über Himmel und Erde ist, wenn er mich und dich im Blick behält, dann ist es so, dass er nicht schläft. Dann lässt er nicht zu, dass mir was passiert. Er schreibt es sich ins Herz, weil er daran festhalten möchte. Weil er sagt, Vertrauen geht gar nicht darum, dass ich einmal gecheckt habe, wer Gott ist und dann hat sich das mit dem Vertrauen erledigt. Nein, Vertrauen ist eine Praxis.
Praxis. Vertrauen ist ein Einüben dessen, dass ich erfahre, dass Gott an meiner Seite ist. Es ist ein Aussprechen, ein immer wieder Festmachen, ein immer wieder Erinnern, ein Einüben, ein Neuausprobieren. Und was heißt das konkret? Mir begegnen manchmal so Sätze wie, dass das Vertrauen in unserer Gesellschaft abgenommen hätte. Man muss wieder Vertrauen aufbauen, vielleicht muss man selber mehr vertrauen, aber insgesamt ist es doch irgendwie kritisch mit dem Vertrauen. Historisch und statistisch lässt sich das allerdings gar nicht beweisen oder so vermerken. Vor genau 200 Jahren, 1825, diskutierten Menschen, ob man in eine Eisenbahn einsteigen sollte und diese Höllenfahrt überleben würde. Die Geschwindigkeit? Die erste Eisenbahn fuhr ganze 24 km/h. Da fährt so manche schneller Fahrrad als diese Eisenbahn. Heute steigen wir ohne Bedenken, wenn man nicht eine erklärte Flugangst hat, in Flugzeuge, die uns auf 10.000 Meter Höhe mit 900 km/h um den Erdball fliegen. Da scheint Vertrauen eher gestiegen zu sein, als abgenommen zu haben. Und dennoch wurde mir vor 2 Wochen, als ich im Flugzeug in Richtung Madeira saß, etwas mulmig zumute. Weil 20 Minuten vor der Landung hatten wir an Höhe abgenommen und es ruckelte plötzlich richtig. Und kennt ihr diese Luftlöcher, wo man einfach so ein paar Meter oder 100 Meter, keine Ahnung wie viel sind es, absackt und wirklich denkt, jetzt geht's steil nach unten und dann war's das mit mir. Es gab eine Küstenunwetterwarnung vor der Landung und meine Freundin und ich schauten uns so ein bisschen an. Und das ist ja interessant, wenn es im Leben ruhig ist, dann macht man sich ja selten über sein Ende Gedanken. Aber wenn es ruckelt, dann geht einem doch schnell so ein bisschen die Brause. Man denkt sich so, würde ich jetzt hier mit geklärten Situationen gehen, hätte ich noch mal irgendjemandem sagen müssen, dass ich die Person liebe. Und so gehen dann so Gedanken in einem. Und unser Nebensitzer in der Reihe neben uns, der blieb ganz entspannt und sagte, das ist immer so, wenn man auf Madeira fliegt, weil es ist eine schwierige Lage im Ozean und es ruckelt immer ein bisschen, aber die Crew weiß das und kennt sich damit aus. Und sofort entspannte ich mich, weil mit dem Vertrauen in dieses, was er sagte, da gibt es Erfahrungswerte. Er sagt mir, der Pilot weiß ganz genau, was er tut, ja, dann kann ich das Ruckeln auch zuordnen. Und ich denke, dass dieser Psalm uns daran erinnert, dass es mit Gott ähnlich ist. Gott kennt sich aus, er hat Himmel und Erde, dich und mich gemacht, er weiß, was er tut und wenn es ruckelt, muss ich mich aber daran erinnern. Dann muss ich mich daran erinnern und vergegenwärtigen, wer er ist und was er tut und was es bedeutet, dass ich ihm vertrauen soll. Interessanterweise musste ich, als ich diesen Stein gefunden habe mit diesem Just Trust, so denken, nee, ich glaube, so einfach finde ich Vertrauen nicht mehr, wie ich mir das damals vielleicht vorgenommen habe, das so als Erinnerung auf meinem Schreibtisch zu haben. Aber interessanterweise kann, wenn man Just auf Deutsch übersetzt, Just nicht nur einfach bedeuten, sondern auch angemessen oder entsprechend. Just Trust könnte man auch übersetzen mit angemessenem Vertrauen oder entsprechendem Vertrauen. Und dann dachte ich, das passt irgendwie besser, weil ich finde Vertrauen nicht leicht und möchte es auch weder mir noch euch so als Imperativ zusagen, in eurer jeweiligen Situation zu sagen, vertrau doch einfach, das wird schon, das weiß ich doch nicht. Aber was ich sagen kann und feststellen kann, ist, wir haben es doch mit einem Gott zu tun, der vertrauenswürdig ist, der handelt, der bleibt, der uns sieht. Und ich möchte dementsprechend vertrauen, angemessen vertrauen, weil ich den vor Augen habe, der doch unser Leben von Anfang bis Ende im Blick behält. Wo Und wie hast du in deinem Leben diese Hilfe Gottes schon erlebt? Ihr müsst es nicht jetzt machen, aber ich gebe es euch einfach mal mit als Idee. Ich möchte euch auffordern, mal eine Liste zu machen, wo ihr Vertrauen auf Gott gesetzt habt oder erlebt habt, dass er, Verzeihung, euch in einer Notsituation, in einer Schwierigkeit geholfen hat. Und vielleicht einfach mal ganz kurz dran denken, wann ist dir Gott zuletzt in einer Schwierigkeit, in einer Notsituation begegnet? Vielleicht fällt dir direkt was ein. Und vielleicht sagst du, nee, da will ich mir nochmal Gedanken machen. Ich habe es mir als Ritual zur Aufgabe gemacht, dass ich einmal im Monat mir eine Reflexionszeit nehme und mich frage, wo habe ich Gott im letzten Monat erlebt? Und bin immer wieder aufs Neue erstaunt, dass mir Dinge einfallen. Weil oft ist mein Gefühl am Ende eines Monats erstmal, geschafft, gerade so, aber geschafft irgendwie, es war stressig, war zu viel, was muss ich ändern für den neuen Monat und so, und bin dann erstmal so ein bisschen vielleicht erleichtert, vielleicht auch manchmal gestresst oder unzufrieden, weil ich habe auch immer vieles auch nicht geschafft, und dann halte ich inne und schaue auf die Dinge, in denen ich Gott wirklich erlebt habe oder wo ich vielleicht dachte, oh, ich weiß gar nicht, wie das klappen soll oder wie das werden soll oder wie ich das überlebe oder wie ich das mache. Und dann gucke ich zurück und sehe, ah, da war Gott. Und da hat es so geklappt. Und da hat es sich so gelöst. Und da habe ich es überhaupt nicht verstanden, aber ich bin heute hier, habe es anscheinend überlebt. Also so dieses Zurückblicken hilft mir, immer wieder auf diese Gründe aufzubauen, die mir helfen, Gott auch weiterhin zu vertrauen. Ich glaube, nicht umsonst werden wir in der Bibel immer wieder dazu aufgefordert, zu erinnern, uns zu vergegenwärtigen, uns vor Augen zu führen, weil gerade in schwierigen Zeiten, aber auch einfach im Trubel des Alltags verblassen Erinnerungen, die wir mit Gott gemacht haben oder was wir mit Gott erlebt haben, auch schnell, und das führt zur Verstärkung der Angst. Wenn ich Angst habe, dann kann ich nicht mir selbst zusprechen, nee, es ist gerade nicht so schlimm, weil ich empfinde es ja gerade als schlimm oder anstrengend. Aber wenn ich mir bewusst bin oder vielleicht sogar aufgeschrieben habe oder es anderen sogar gesagt habe, wie ich Gott erlebt habe, dann kann ich das darauf zurückgreifen. Dann können andere das mir sagen. Und das habe ich auch schon erlebt, dass ich das selber manchmal nicht konnte und dann Freundinnen zu mir gesagt haben, hey Franzi, da hast du doch schon Gott erlebt. Und da war er doch so. Wir müssen das immer wieder aufs Neue tun. Ich muss das immer wieder aufs Neue tun, denn es schreibt sich nicht ganz so bleibend ins Herz, wie mir vielleicht manchmal lieb wäre. Und da gibt es immer wieder auch neue Hürden, neue Themen, neue Herausforderungen, manche größer, als ich sie erahnt hatte. Ich habe manchmal den Eindruck, ich arbeite als Pastorin mit vielen gläubigen Menschen zusammen, und manchmal entsteht auch der Eindruck, dass manche gläubige oder auch religiöse Menschen hoffen, dass es ihnen doch eigentlich besser gehen sollte. Besser gehen sollte, weil sie glauben, oder besser gehen sollte, weil Glaube doch irgendwie so was Positives für ihr Leben sein soll. Vielleicht manchmal sogar auch, dass sie sich durch ihren Glauben was verdienen oder absichern können oder vielleicht fast so ein bisschen magisch das Böse von sich weisen können. Und ich weiß nicht, ob ihr das teilt, meine Wahrnehmung. Aber ich glaube, dass Christen genauso viel Leid und genauso viel Schmerz wie alle anderen Menschen erleben. Ich werde nicht aufgrund meines Glaubens vor Leid verschont oder vor Enttäuschung verschont. Und auch in meinem Leben werden weder alle Wünsche, noch alle Sehnsüchte, noch alle Schmerzen einfach gut. Und so schnell geht die Frage bei Leiterfahrung doch auch immer wieder zu dem Warum, warum ich, warum wir, warum beschleicht auch Menschen, die an Gott festhalten wollen, das Gefühl, dass Gott gerade doch irgendwie geschlafen hat oder nicht aufgepasst hat. Ich bin neulich über ein Experiment gestolpert. Ich habe es nicht selber durchgeführt, weil es hat mit Ratten zu tun und ich mag keine Ratten. Aber das Experiment hat sich bei mir eingeprägt. In einem Experiment untersuchte man den Überlebenswillen von Wildratten und gezähmten Hausratten. Und man warf diese armen Tierchen in ein Becken voller Wasser und die Frage war, welche Ratte würde zuerst aufgeben? Die wilde Ratte oder die gezähmte Hausratte? Wer würde seine Karte auf die Wildratte setzen? Ja. Wer würde sagen, die gezähmte Hausratte, die gewinnt das Rennen? Auch ein paar. Ich hätte auf die Wildratte gesetzt, weil ich sage, die ist ja stressgewohnt. Also die ist ja in der Natur, in der Wildnis allerlei Gefahren ausgeliefert. Die hat doch bestimmt so einen ganz zähen Überlebenswillen entwickelt und weiß, sich durchzubeißen. Das Experiment zeigte aber, dass die Wildratten sehr viel früher aufgaben als die gezähmten Hausratten. Denn während die Wildratten auf ihre eigene Erfahrung, auf ihre eigene Kraft vertrauen mussten, wussten die gezähmten Ratten, irgendwann kommt jemand und rettet mich. Da gibt es ja jemanden, vielleicht der Laborant, der sorgt ja für mich, der bringt mir mein Essen, der behält mich im Blick. Die Hausratten kämpften länger, weil sie wussten, der lässt mich nicht absaufen. Irgendwann werde ich gerettet. Und irgendwie hing mir dieses Experiment nach, weil ich das so eindrücklich fand. Sie kämpften länger, weil sie Hoffnung hatten. Sie kämpften länger, weil sie Hoffnung hatten, da kommt noch was. Es geht also beim Vertrauen nicht darum, dass wir auf leichtere Zeiten hoffen, sondern um das Weitermachen, um das Weiterkämpfen, weil wir eine Hoffnung haben, eine begründete Hoffnung haben dürfen. Und die Hoffnung gründet sich in der Zusage, dass Gott gesagt hat, ich bin bei euch, ich bleibe auch bei euch. Und ich zeige euch in Jesus, dass ich euch ganz nahe komme und diese Hoffnung zu einer ganz lebendigen zu machen, an der ihr euch euer ganzes Leben lang festhalten dürft. Die Gegenfigur zur Angst ist die Hoffnung. Und der Sprachwissenschaftler Friedrich Kluge schreibt über die Hoffnung, Hoffen kommt von nach vorne beugen. Indem man sich nach vorne beugt, versucht man weiter zu sehen, weiter genauer hinzusehen. Und während die Angst den Blick versperrt, will die Hoffnung, will das Vertrauen nach vorne blicken. Während die Angst schreit, die Welt gerät aus den Fugen, es wird alles schlimm, ich werde schlimm enden, will die Hoffnung sich trauen, über diese Perspektive weiter nach vorne zu blicken. Und die Perspektive auch dieses Psalms zeigt, dass es nicht darum geht, keine Angst mehr zu haben, sondern in der Angst an Gott festzuhalten. In der Angst an der Hoffnung festzuhalten, dass Gott gesagt hat, ich bin mit euch, ich bleibe an eurer Seite. Weitergehen, weitermachen, weil wir Hoffnung auf einen Gott haben dürfen, der einmal wirklich ultimativ jedes Leid beenden wird und jede Träne abwischen wird. Ein Gott, der schützt und behütet, der wachsam ist und uns in unserer Notsituation zur Seite eilt, inmitten von Gefühlen der Ohnmacht, der Überforderung und Überwältigung. Das ist für mich Ermutigung wie Herausforderung. Ich möchte in meinem Leben nicht resignieren. Ich möchte mich nicht mit billigen Antworten und schnellen Lösungen einfach nur meine Angst wegdrücken, sondern im Vertrauen auf diesen Gott es mir immer selbst wieder ins Herz schreiben. Meine Hilfe kommt vom Herrn, von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Er beschützt, er behütet, er hält mir die Treue, er bleibt. Diese Hoffnung verweist aber eben nicht immer nur auf das nächste Happy End. Weil der Psalm endet auch mit den Worten, der Herr behütet dich, wenn du kommst und wenn du wieder gehst von nun an bis in Ewigkeit. Das ist eine Zusage, die kann sich im Hebräischen darauf beziehen, dass wenn man morgens aus dem Haus geht und abends wieder zurückkommt, dass Gott einen behütet. Aber dieser Verweis von nun an bis in Ewigkeit zeigt auch darüber hinaus. Menschliches Leben ist fragil, es endet früher oder später, es hinterlässt uns immer mit Trauer und Schmerz, wenn jemand von uns geht. Und selbst darin bleibt die Zusage, der Herr ist mit dir, er behütet dich. Und das wischt nicht jede Angst weg, das macht das Leben nicht von der Erfahrung her leichter und trotzdem kommt diese Zusage als Schutz und Trost in unsere Angst. Eine der am meisten zitierten Reden ist die Rede von Martin Luther King, I have a dream. Und in dieser Rede sagt er Folgendes. Mit diesem Glauben, und er hat davor gesagt, mit diesem Glauben an Jesus Christus, werden wir in der Lage sein, aus dem Berg der Verzweiflung einen Stein der Hoffnung herauszuhauen. Mit diesem Glauben werden wir in der Lage sein, aus dem Berg der Verzweiflung einen Stein der Hoffnung herauszuhauen. Berge der Verzweiflung türmen sich in jeder Generation neu auf, in anderer Gestalt, auf andere Art und Weise. Und auch in unserer Zeit und auch in unserem Leben gibt es vielleicht solche Berge der Verzweiflung, die zu hoch für uns sind, die uns über den Kopf wachsen, die uns an unserem Glauben fragen und zweifeln lassen. Und dann diesen Stein der Hoffnung herausschlagen, etwas mitzunehmen, etwas herauszugreifen, wo man sagt, und deshalb halte ich fest. Und deshalb mache ich weiter und deswegen gehe ich weiter. Und ich habe mich heute entschieden, dass ich diesen Stein wieder als Erinnerung in meine Wohnung legen möchte. Mich erinnern möchte, wer Gott ist, der in diesem Leben an meiner Seite bleibt. Obwohl Vertrauen herausfordert. Ich habe den Psalm 121 gewählt, weil er der Lieblingspsalm einer meiner besten Freundinnen war, die am vergangenen Sonntag nach kurzer, schwerer Krankheit verstorben ist und gestern beerdigt wurde. Mit 36 Jahren, als Mutter von 5 Kindern, erkrankt sie an einer Krankheit, die in unserem Alter mit einer Wahrscheinlichkeit von 1 zu 80 Millionen steht. Was ist die Wahrscheinlichkeit, dass es meine Freundin trifft? Und mir fiel das schwer mit dem Vertrauen und dem Glauben in den letzten Monaten. Und natürlich haben wir gemeinsam vor Gott geklagt und gefleht, um ein Wunder gebeten, um Heilung gebeten, auf ein Eingreifen Gottes gewartet. Und sie starb. Dafür gibt es keine Kausalerklärung. Dafür gibt es keine Vertrau einfach. Dafür gibt es kein, da hat Gott einen Plan mit gehabt. Wir leben in einer Welt, die ist voll Leid. Wir leben in einer Welt, die ist voll Schmerz, voll bitterer Erfahrung. Und trotzdem sagt Gott, und ich bin bei euch, ich behüte euch, ich lasse nicht zu, dass dir was zustößt. Und wir ringen da mit Gott. Wir dürfen da klagen mit Gott. Wir dürfen da sagen, dass ist mir zu viel, Gott. Ich verstehe das nicht. Und ich weiß nicht, ob wir in diesem Leben eine Antwort auf Leid und Schwierigkeiten finden, die uns befriedigt oder zufriedenstellt. Und manche von uns suchen dann vielleicht die Schuld bei sich. Was habe ich vielleicht nicht gut genug gemacht, dass mir das passiert? Warum ich? Andere suchen den Fehler beim System. Die Welt ist furchtbar, die anderen sind furchtbar und andere Leute richten ihre Wut an Gott. Gott, du hättest es verhindern können. Gott, du hättest es anders machen können. Warum passiert das? Und wir bekommen häufig, würde ich sagen, ich bekomme häufig nicht die Antwort, die ich gerne hätte. Oder die all meine Fragen einfach nur erledigt. Und ich glaube, da clasht etwas in unserem Leben. In schwierigen Zeiten merken wir, das System, wie ich es mir vielleicht vorgestellt habe oder so, wie ich mir Leben vorgestellt habe, wird irgendwie zerrüttet, wird irgendwie auf die Probe gestellt. Und das muss man aushalten. Und ich glaube, das müssen wir auch miteinander aushalten, da manchmal so Sachen wie Vertrau einfach runterzuschlucken, bevor wir sie aussprechen. Und andere Leute damit vielleicht gar nicht ermutigen. Und dann habe ich in den letzten Wochen aber auch Erfahrungen gemacht, die mich in dieser Trauer und in diesem Schmerz erreicht haben. Auf einem Leitungsteamtreffen mit meinen Kollegen und unserem Leitungsteam sangen wir gemeinsam das Lied "Ich hebe die Augen auf zu den Bergen" von Lothar Kosse und es ist eine Vertonung von Psalm 121. Und als wir das Lied so sangen, versagte mir an einer Stelle die Stimme, weil meine Emotionen rund um die Situation einfach so meine Kehle verengte. Und ich merke das momentan, dass Singen schwerfällt manchmal, weil Trauer dann irgendwie in Wellen kommt, die sich eben nicht an Regeln hält. Und während mir so die Tränen liefen, stellte ich etwas fest. Ich stellte fest, während ich selbst verstummte und nicht mehr weiter singen konnte, ging das Lied trotzdem weiter, weil die anderen sangen es weiter. Und Hoffnung zu haben, vertrauensvoll weiterzumachen, Gestaltungsmut in dieser Welt, inmitten von dem, was uns passiert, was uns schwerfällt, an den Tag zu legen, kann keine Einzelaufgabe sein. Es geht nicht darum, dass ich das alleine mache. Es geht nicht darum, dass ich mir alleine zuspreche, Franzi, du musst einfach vertrauen. Du musst einfach mehr Vertrauen lernen, du solltest mehr vertrauen, du könntest mehr vertrauen, du musst mehr vertrauen. Vertrauen in schwierigen Zeiten ist keine Einzelaufgabe. Der Theologe Byung-Chul Han, der ein Buch zum Thema Angst und Hoffnung geschrieben hat, schreibt, die Angst bringt keine Gemeinschaft hervor. In der Angst bleibt jeder für sich isoliert. Die Angst verengt. Die Angst lässt Panik hervorkommen. Die Hoffnung hingegen enthält die Dimension des Wirs. Hoffen heißt daher gleichzeitig Hoffnung verbreiten. Die Flamme weitertragen, die Flamme ringsum nähren. Vertrauen in schwierigen Zeiten ist eine Kooperation. Sie braucht die Gemeinschaft. Sie braucht das Miteinander. Sie braucht das Erinnern und erinnert werden, dass in der Gemeinschaft ausgesprochen, geklagt und ermutigt werden kann. Ich wünsche euch, dass ihr das Miteinander erlebt. Diese Menschen, die du aufgeschrieben hast, die Menschen, denen du vertraust, vielleicht kannst du ihnen auch nochmal deine Sorgen anvertrauen, deine Schwierigkeiten gerade anvertrauen. Oder vielleicht hast du auch hier in dieser Gemeinde, vielleicht auch in deinem Freundeskreis Menschen, wo du sagst, ich möchte das äußern, was mir schwerfällt. Ich möchte das mitteilen. Vorher habe ich euch so ein bisschen da hineingenommen, dass ich manchmal eben zurückgucke, um mich wirklich daran zu erinnern, wo ich Gott in meinem Leben schon gesehen habe. Und das kann Gründe für ein bleibendes Vertrauen sein. Aber manche meiner Ängste und manche meiner Sorgen weisen ja auch in die Zukunft. Und ich möchte mit einem letzten Gedanken dazu schließen. Wir haben es in meinem Freundeskreis so, dass wir vor ein paar Jahren, das ist schon eine Weile her, dass wir gemeinsam einen Vortrag angehört hatten zum Thema Vertrauen und eine Sache ist mir so hängen geblieben und wurde für uns in unserem Freundeskreis eine bleibende Erinnerung. Und die Frage war, wenn du an deine Ängste und Sehnsüchte und Sorgen für die Zukunft denkst, wo rechnest du da mit Gott? Wo ist da eigentlich Gott? Ich habe Angst davor, im Alter irgendwann zu vereinsamen. Ich bin unverheiratet, mein Umfeld ist weitgehend verheiratet und manchmal denke ich so, was ist, wenn ich im Alter einsam bin? Ich bin jetzt noch nicht so alt, da ist noch ein bisschen Zeit hin, aber trotzdem sind ja Ängste manchmal irrational. Und dann hat mir eine Freundin das genau zugesprochen, hat gesagt, wie sieht das aus, wenn du jetzt mit dieser Angst damit rechnest, dass Gott an deiner Seite ist? Wenn du damit rechnest, dass Gottes Gnade in dieser Situation an deiner Seite sein wird? Und dann habe ich mir das so vorgestellt und dann habe ich gedacht, dann bin ich sehr wahrscheinlich immer noch einsam, aber irgendwie kann ich es mir besser vorstellen. Weniger angstvoll vorstellen, wenn ich weiß, Gott ist heute an meiner Seite und Gott wird auch an meiner Seite bleiben. Und das ist so unsere Frage geworden, wenn wir auch Zukunftsängste äußern und sagen, wie sieht es aus, wenn du mit Gottes Treue auch in der Zukunft rechnest? Mit entsprechendem Vertrauen. Und das möchte ich euch mitgeben, vielleicht auch als so im Fortgang an diesen Vortrag mal zurückzuschauen, wo habt ihr Gott schon erlebt und das mal aufzuschreiben und vielleicht auch mit anderen zu teilen und dann zu gucken, vor was habe ich eigentlich in der Zukunft Angst und wie kann ich das mal hinstellen zu sagen und wie sieht es dann aus, wenn ich mir wirklich Gottes Gegenwart, Gottes Treue, Gottes Beisein genau in dieser Angst vorstelle. Just trust. Entsprechend dem Gott, der mit uns ist, entsprechend seiner Treue, wie er sie in unserer Vergangenheit schon gezeigt hat, entsprechend seines Versprechens, mit uns zu bleiben und entsprechend der Hoffnung, dass er bleiben wird. Ich danke euch ganz herzlich für die Aufmerksamkeit und wünsche euch Gottes Segen und alles Gute, dass ihr nicht einfach nur vertraut und dennoch die Erfahrung macht, dass es sich lohnt, in schwierigen Zeiten im Vertrauen auf Gott weiterzugehen. Danke euch.